Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt sie Susanne Kuhlmann. Auf dem Weg zu einem Abkommen, den Stand der Verhandlungen bei der Biodiversitätskonferenz in Rom, schildert uns gleich Simon Plentinger. Forschungsprojekt Pyrophob. Wie sollen Waldbrandflächen aufgeforstet werden, damit sie widerstandsfähiger gegen künftige Brände und auch gegen die Folgen des Klimawandels sind? Das erläutert Antje Bischof von der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, die Wildnisstiftung. Revision. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig urteilt zur Nitratbelastung der Ems und die Verantwortung der Bundesländer Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Kahlschlag zu den Änderungsplänen für EU-Nachhaltigkeitsgesetze und den gestern vorgestellten Clean Industrial Deal. Ein Gespräch mit Julia Otten von Frank Bold, einer Organisation, die sich auf EU-Ebene mit Nachhaltigkeitsthemen befasst. Am Schluss der Verbrauchertipp. Pflegezeit, berufliche Auszeit bei plötzlichem Pflegefall. Neuer Anlauf also für die Weltartenkonferenz, diesmal in Rom. Weil die Konferenz in Kolumbien im vorigen Herbst nicht zu einem Ergebnis kam, soll das Abkommen nun in Rom zu Ende verhandelt werden, bis heute. Größter Knackpunkt, hier wie dort, ist die Frage, wie die notwendigen Maßnahmen zum Artenschutz finanziert werden sollen. Simon Plentinger beobachtet die Verhandlungen in Rom. Ist man denn einer Lösung des Konflikts näher gekommen?
Es sieht ein bisschen so aus. Es hat gestern Abend die kolumbianische Konferenzpräsidentschaft, also den Vorsitz hat ja weiterhin Kolumbien, auch wenn diese Konferenz, diese Nachverhandlung jetzt hier am Sitz der Welternährungsorganisation in Rom stattfindet. Die Präsidentschaft hat quasi ein Kompromisspapier vorgelegt, eine neue Version des Textes für eine Finanzstrategie. Das ist ja der Kern, um den hier gestritten wird. Und da wurde gestern Abend diskutiert, dann wurde sich vertagt, einige Staaten und Regionen, also da wird dann immer in die Staaten nach Regionen in Afrika, in die Inselstaaten und so weiter nochmal zusammengegangen, sich zu beraten. Man wollte dieses Papier prüfen und jetzt wird seit dem Morgen auf dieser Grundlage weiter diskutiert. Und es ist auf jeden Fall Willen da, sich auf einen Kompromiss zu einigen.
Was ist denn bisher erreicht worden?
Es ist so, dass hier ja vor allem zwei Punkte zur Diskussion stehen. Das eine ist diese Finanzstrategie, die ich eben angesprochen habe. Das andere ist ein Punkt, wo es darum geht, wie sollen eigentlich die Fortschritte beim Schutz der Artenvielfalt bis 2030, bis dahin will man das Artensterben ja weltweit stoppen, wie sollen diese Fortschritte eigentlich überwacht werden? Welche Indikatoren gibt es? Wie überprüft man das, wie gut man vorankommt? Das ist ein Punkt, der ist auch in Cali offen geblieben, weil man einfach nicht mehr fertig geworden ist. Hier sieht es so aus, dass da Einigung besteht. Man will aber eben diese beiden Punkte erst ganz am Schluss der Konferenz in Paket verabschieden, wenn es bei diesem Streit um die Finanzen eine Einigung gibt. Und da geht es im Kern nach wie vor um eine technische Frage, nämlich vor allem darum, wie sollen Ressourcen mobilisiert werden, aber vor allem auch, wie sollen Gelder, die gerade von den reicheren Staaten zur Verfügung gestellt werden für Artenschutzprojekte in ärmeren Ländern, wie sollen die eigentlich verteilt werden? Von welcher Institution sollen die verwaltet werden? Und da geht es um Mitbestimmungsfragen, da geht es um Gerechtigkeitsfragen und da ist man sich eben nach wie vor nicht einig, wie man das genau formulieren will.
Da muss also noch allerhand passieren, damit es ein Abkommen gibt. Klappt das heute noch?
Das ist die ganz große Frage. Es soll klappen, sagen wir mal so. Man will hier nicht wieder wie in Cali in eine Verlängerung gehen. Man hat auch eine neue Regel eingeführt. Das war ja wirklich dort in Kolumbien ein Verhandlungsmarathon, der sich dann durch die ganze Nacht und in den nächsten Tag weiter fortgesetzt hat. Das ist ja auch eine unglaubliche Strapaze für diese Delegationen. Wenn man sich jetzt die deutsche Delegation anschaut, das sind viele Leute, die sich dann auch mal abwechseln können. Das ist aber nicht für alle Länder der Fall. Es gibt kleinere Länder, die haben hier ein oder zwei Delegierte und die müssen dann stundenlang durchhalten. Also das ist auch wirklich gar nicht so einfach und deswegen hat man nach Cali eine Regel eingeführt, dass an einem Tag nach Beginn des ersten Plenums, das war heute um 10 Uhr, die ganze Konferenz nicht länger an dem Tag als 13 Stunden dauern darf. Das heißt, bis heute 23 Uhr will man allerspätestens fertig sein.
Was sind Ihre Voraussagen? Wird das hinhauen?
schwierig, aber ich spüre auf jeden Fall, dass ein Wille da ist, sich auf einen Kompromiss zu einigen. Es wird am Ende vielleicht ein Text stehen, der vielleicht sehr vage ist und am Ende dann doch noch einige Dinge offen lässt, aber zumindest sagt, wir bleiben im Gespräch, wie wir das mit den Finanzen dann regeln, und wir vertagen uns so ein bisschen dann auf die nächsten Konferenzen. Ich könnte mir vorstellen, oder ich halte es für etwas wahrscheinlicher, dass das passieren wird, als dass man hier ohne Beschluss auseinandergeht.
Das Vertagen auf die nächsten Konferenzen, was bleibt dann noch offen? Wie muss es weitergehen?
Das Wichtige ist, dass die ganzen anderen, die inhaltlichen Punkte, die ursprünglich in Montreal beschlossen wurden 2022, die in Cali nochmal konkretisiert wurden, also Schutzgebiete, 30% an Land und in den Meeren, Renaturierung, eine nachhaltigere Landwirtschaft mit weniger Pestiziden, dass all diese Dinge jetzt umgesetzt werden. Das ist sozusagen das, was wirklich wichtig ist, was jetzt gehen muss. In vielen Fällen braucht es dafür eben Geld, und die Voraussetzung, dass diese Gelder fließen, ist eben diese Finanzstrategie. Und wenn die erstmal verabschiedet ist und die Gelder fließen können, dann kann es wirklich ins Tun gehen, denn es bleiben bis 2030 eben nur noch 5 Jahre Zeit, und da muss jetzt ganz schnell viel passieren.
Simon Plentinger war das über die Fortsetzung der Weltartenkonferenz. Dankeschön nach Rom. Pyrophob, so heißt ein Forschungsprojekt zu Waldbrandflächen, das im April nach 5 Jahren endet. Sein Ziel: Es sollten Strategien entwickelt werden, Waldbrandflächen so wieder aufzuforsten, dass sie widerstandsfähiger gegen künftige Brände und auch gegen die Folgen des Klimawandels sind. 8 Partnerorganisationen sind beteiligt, und geleitet wird das Projekt von einem Team der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Eine der Partnerorganisationen ist die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, zu der Dr. Antje Bischoff als Projektkoordinatorin gehört. Heute werden die Ergebnisse der jahrelangen Forschungen präsentiert, und ich fragte Antje Bischoff, was das Besondere an den Flächen ist, die untersucht wurden.
Ja, das Besondere an den Flächen, das sind Flächen, die sind von Kiefernmonokulturen dominiert auf sandigen, armen Böden. Und wir haben ja in Brandenburg extreme Wetterbedingungen. Wir haben im Untersuchungszeitraum 4 von 5 der heißesten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Und in diesen Untersuchungsgebieten lag die Temperatur um bis zu das 5-fache über dem Landesdurchschnitt auch noch in diesen Jahren. Und wenn Sie diese Trockenheit nehmen und dann die Waldstruktur, die Sie dort haben, mit den Kiefernreinbeständen und noch dazu eine Munitionsbelastung auf diesen Flächen haben, insbesondere auf der Fläche in Jüterbog, dann haben Sie da eine, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, brandgefährliche Mischung.
Zu welchen Ergebnissen sind Sie gekommen in der Studie?
Es gibt viele, viele Ergebnisse, zu denen wir gekommen sind. Eins der wichtigsten ist, glaube ich, dass solche Flächen resilient werden durch Vielfalt. Also ein zentraler Befund ist, dass die natürliche Vegetationsentwicklung sich entfalten konnte und dass Pionierbaumarten wie die Zitterpappel sich sehr, sehr, sehr gut etabliert haben, überraschend gut. Und dass sich die Laubhölzer natürlich als widerstandsfähiger gegenüber Feuerereignissen als Kiefern erwiesen haben. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man nach solchen Bränden erstmal der natürlichen Sukzession Raum gibt. Das heißt, dass man schaut, was entwickelt sich dort, was etabliert sich dort durch Samenanflug, durch teilweise eben auch Stockausschlag. Das heißt, wenn sie dann Baum gestanden hat, wie eine Birke, der abgebrannt ist, der schlägt halt dann wieder aus. Also da darf man ein bisschen abwarten. Ganz wichtig, nicht einfach alles abräumen, kahlschlagen. Das funktioniert nicht so gut. Das hat sich ganz klar gezeigt in dem Projekt.
Was lässt sich daraus für die Waldwirtschaft insgesamt ableiten, in Brandenburg und auch anderswo?
Also ganz wichtig ist, glaube ich, das Thema Waldumbau. Also diese Reinbestände, die sind brandgefährlich, ich sagte es ja bereits. Wenn Sie denn dann Waldbrand leider haben, dann sollte man möglichst auf Bodenbearbeitung verzichten danach, weil wenn Sie den Boden bearbeiten, dann wird der verdichtet, es kommt zu Nährstoffverlusten, und das ist wirklich ein großes Problem, wenn Sie dann praktisch auf diesen armen, sandigen Böden in Brandenburg auch noch Nährstoffverluste haben. Und was auch ein ganz zweiter wichtiger Punkt ist, nicht alle Flächen komplett abräumen, sondern ganz wichtig, Totholz auf den Flächen belassen. Das Totholz ist ganz wichtig, damit die ökologischen Kreisläufe überhaupt wieder in Gang kommen.
Wie ist das mit der Fauna, die da ansonsten auch noch unterwegs ist im Wald?
Ja, die Tiere, die leiden natürlich auch erstmal drunter, dass alles abbrennt. Es ist, das muss man sowieso vielleicht nochmal sagen. Jeder Waldbrand ist wirklich eine Katastrophe, insbesondere für die Böden, weil sie die ganze Humusschicht brennt ab. Und dann haben sie den nackten Mineralboden. Also viele gucken gar nicht auf die Bodenfauna. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Aber das ist vielleicht fürs Publikum immer ein bisschen schwer zu verstehen. Wenn Sie jetzt nach den Tieren fragen, man kann auch bei so einem großen Projekt, was 5 Jahre geht und mit so vielen Spezialisten arbeitet, natürlich auch Besonderheiten entdecken. Wir haben zum Beispiel die holzbewohnenden Käfer untersucht. Da ist eine Art nachgewiesen worden. Das war ein Wiederfund einer Reliktpopulation des sogenannten Haarscheinrüsslers. Das ist das deutschlandweit einzige Vorkommen dort auf der untersuchten Fläche. Das ist natürlich schön, wenn man so etwas wiederfindet. Spannend ist eigentlich auch noch zu wissen oder wichtig zu wissen ist, dass es kein Massenvorkommen gab von Holzkäfern, die schädigend sind. Also in den angrenzenden Wäldern konnte keine Massenverwehrung von Borkenkäfern gefunden werden. Das interessiert natürlich auch die Waldbesitzenden immer.
Das war Antje Bischof von der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg über ein Forschungsprojekt auf ehemaligen Waldbrandflächen in Brandenburg. Welche Art von Tierhaltung wollen wir als Gesellschaft? Indirekt ist diese Frage auch Thema heute in Leipzig vor dem Bundesverwaltungsgericht. Die Deutsche Umwelthilfe hatte die Länder Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen verklagt wegen zu hoher Nitratwerte im Einzugsgebiet der Ems im Nordwesten Deutschlands. Und diese hohen Werte sind vor allem auf die Massentierhaltung dort zurückzuführen. Die Bundesländer tun nicht genug, um die Nitratwerte zu senken, so argumentiert die Deutsche Umwelthilfe, und sie bekam in erster Instanz Recht. Gegen das Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg sind die beiden Länder nun in Revision gegangen und deshalb treffen sich die Parteien heute in Leipzig vor dem Bundesverwaltungsgericht wieder. Bastian Brandau erklärt den Fall.
Der Nordwesten Deutschlands ist landwirtschaftlich geprägt. Intensive Landwirtschaft und Massentierhaltung haben Wohlstand gebracht in einst bitterarme Gegenden wie das Südoldenburger Land. Allerdings mit negativen Folgen für die Umwelt, denn wo mit großen Mengen Gülle gedüngt wird, gelangt auch viel Nitrat in die Gewässer und dann auch ins Trinkwasser. Gefährlich ist Nitrat insbesondere für Säuglinge und Kleinkinder. Die EU hat deswegen Grenzwerte festgelegt, die nicht überschritten werden dürfen.
Wir haben in ganz, ganz vielen Regionen in Deutschland und in der Region Ems ist es besonders dramatisch. Seit vielen Jahren, fast Jahrzehnten, zu hohe Belastungen mit Nitrat.
Der Geschäftsführer des Vereins Deutsche Umwelthilfe, Sascha Müller-Krenner, hat daher Klage eingereicht.
Wir wollen, dass die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen endlich einen Aktionsplan erstellen, um diese Belastung runterzubringen. Das bedeutet natürlich eine andere Art der Tierhaltung, das bedeutet auch der Schutz von Gewässern und das ist lange, lange überfällig, das mahnt auch die Europäische Kommission schon lange an.
Die hatte 2012 sogar ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wegen hoher Nitratwerte eingeleitet und es später eingestellt. Anfang 2023 hat die Umwelthilfe Klage eingereicht gegen die Regierungen von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Auch die niedersächsische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Miriam Staute von Bündnis 90 Die Grünen, kennt das Problem überdüngter Gewässer.
Ganz grundsätzlich sind die Oberflächengewässer in einem sehr schlechten Zustand. Das sagen ja alle Zahlen der Wasserrahmenrichtlinie.
Ihre rot-grüne niedersächsische Landesregierung aber habe bereits zahlreiche Maßnahmen getroffen. Renaturierungen etwa zum Schutz der Gewässer, wie am Dümmersee bei Osnabrück.
Und deswegen ist es auch nötig, dass wirklich gerade diese ganzen Themen Gewässerrandstreifen sehr ernsthaft umgesetzt werden. Die Wirkungen zeigen sich oft erst langfristig.
Darauf weist auch das niedersächsische Umweltministerium hin, das für die Überwachung der Wasserqualität zuständig ist. Zum laufenden Verfahren will man sich nicht äußern, aber das veränderte Düngerecht werde aufgrund der natürlichen Gegebenheiten nicht dazu führen, dass innerhalb weniger Jahre zum Beispiel Messwerte von 100 auf 50 Milligramm pro Liter zurückgehen. Schwankungen von Messwerten seien zudem nichts Ungewöhnliches, heißt es in einer schriftlichen Antwort. Dass es jedoch zu langsam vorangehe mit dem Senken der Nitratwerte im Ems-Gebiet in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, befand das Oberverwaltungsgericht Lüneburg Ende 2023 in erster Instanz. Es gibt damit der deutschen Umwelthilfe recht.
Die Beklagten sind verpflichtet, das Maßnahmenprogramm 2021 bis 2027 für die Flussgebietseinheit Ems so anzupassen, dass es die erforderlichen Maßnahmen enthält, um den Schwellenwert für Nitrat in Höhe von 50 Milligramm pro Liter in allen Grundwasserkörpern der Flussgebietseinheit Ems, die auf deutschem Hoheitsgebiet liegen, schnellstmöglich zu erreichen. Das Programm weist ergebnisrelevante materiell-rechtliche Defizite auf, die seine Überarbeitung erfordern. Die Anpassung hat dabei in einer Weise zu erfolgen, die gewährleistet, dass die vorgesehenen Maßnahmen zu einer schnellstmöglichen Einhaltung des Schwellenwertes führen.
Gegen das Urteil sind die Bundesländer gemeinsam in Revision gegangen, auch um eine Grundsatzklärung herbeizuführen. Die Problematik bestehe an vielen Gewässern in Deutschland. Eine schnelle Senkung der Nitratwerte sei insbesondere mit landespolitischen Maßnahmen nicht möglich, schreibt das niedersächsische Umweltministerium. Darüber wird nun heute das Bundesverwaltungsgericht verhandeln. Ein Urteil könnte schon heute fallen. Es könnte weitreichende Folgen haben und auch die neue Bundesregierung beim Gewässerschutz in die Pflicht nehmen.
Die Nitratbelastung der Ems und wer dafür sorgen muss, dass sie sinkt. Es könnte sein, dass das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heute dazu ein Urteil fällt. Omnibusverordnungen werden sie genannt. Gestern hat die EU-Kommission ihre Vorschläge für Änderungen der europäischen Nachhaltigkeitsgesetze veröffentlicht. Das umstrittene Lieferkettengesetz soll um ein Jahr verschoben und Auflagen für Unternehmen sollen entschärft werden. Mit weniger Bürokratie will die EU wettbewerbsfähiger werden und das war schon bei der Europawahl im vorigen Jahr Thema. Was bedeutet das im Einzelnen? Danach habe ich Julia Otten gefragt. Sie gehört zu Frank Bold, einer Organisation, die sich auf europäischer Ebene mit Nachhaltigkeitsthemen befasst.
Ja, ganz konkret vielleicht angefangen mit der Berichterstattung. Da hat die Kommission vorgeschlagen, 80% der Unternehmen rauszunehmen aus dem Anwendungsbereich. Das heißt, ungefähr 4 von 5 Unternehmen müssen nicht mehr nach diesem vorgegebenen Standard berichten. Das ist eine radikale Eingrenzung der Daten, die wir bekommen werden im Bereich Nachhaltigkeit. Aus unserer Sicht ist vor allem problematisch, dass wir Sorge haben, dass diejenigen, die große Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden nicht ausreichend Daten in puncto Energieeffizienz oder Dekarbonisierung zur Verfügung stellen müssen. Die bekommen einen freiwilligen Standard an die Hand, der überhaupt nicht ausreichend ist, um das abzubilden und nur sehr wenige Kerndaten beinhaltet. Das heißt, das Risiko, dass wir da schlechtere Daten bekommen für den Finanzmarkt und so weiter, ist sehr hoch. Wenn wir uns anschauen, was die Kommission vorschlägt in puncto Lieferkettengesetz, dann ist das ja ein Gesetz, was noch gar nicht in Kraft getreten ist oder noch gar nicht angewendet werden musste von den Unternehmen. Da ist für uns zuallererst sehr problematisch, dass die Kommission keine klare Datengrundlage vorgelegt hat, warum überhaupt bestimmte Änderungen an diesem Gesetz vorgenommen werden müssen. Da sehen wir, dass sie auf politischen Druck reagiert hat und das macht natürlich auch was mit dem, wie die EU weltweit dasteht. Und da schauen andere Länder, Russland, China und so ganz genau hin, wie die EU sich verhält und natürlich auch die USA. Unsere große Sorge bei dem Lieferkettengesetz ist, dass die EU vor allem die Pflicht in Richtung Wertschöpfungskette eingegrenzt hat, also das auf direkte Lieferanten und auf große Lieferanten beschränkt hat. Das geht aus unserer Sicht völlig vorbei an dem Kernanliegen einer Sorgfaltspflicht. Da geht es ja darum, risikobasiert zu schauen, wo wirklich Zwangsarbeit stattfindet und so weiter. Und wenn wir uns anschauen, was zum Beispiel im Kakaosektor, aber auch in der Automobilindustrie in bestimmten Minen und so weiter für Probleme herrschen, dann ist das eben überhaupt nicht, betrifft das nicht die direkten Zulieferer, sondern eben andere Bereiche der Lieferkette. Und diesen Risikoansatz aufzugeben, ist aus unserer Sicht ein Riesenfehler.
Die EU-Kommission hat ja gestern auch den Clean Industrial Deal vorgestellt, also verschiedene Maßnahmen für eine klimafreundliche und zugleich wettbewerbsfähige Industrie. Sehen Sie das als Fortschritt?
Aus unserer Sicht ist auf jeden Fall der Clean Industrial Deal das zentrale Element, um wirklich sich die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen anzugucken und das zu stärken. Wir glauben, dass es sozusagen viel mehr im Kern darum geht, zu gucken, was für eine Auswirkung hat der auf Energiepreise und so weiter. Wie sind Förder- und Genehmigungsverfahren geregelt? Und dass das viel zentraler ist, um sozusagen die Wettbewerbsfähigkeit von Kernindustrien in der EU zu stärken. Und das sollte, glaube ich, viel mehr im Fokus stehen als das, was wir im Moment im Bereich Bürokratieabbau diskutieren, weil wir einfach glauben, dass davon gar nicht so ein Effekt für die Wettbewerbsfähigkeit ausgeht.
Die EU-Kommission will europäische Nachhaltigkeitsgesetze verändern. Ein Gespräch mit Julia Otten von Frank Bold war das. Wenn ein Familienmitglied schwer erkrankt oder sich nach einem Unfall längere Zeit nicht allein versorgen kann, dann übernehmen Angehörige oft die Pflege. Aber wie lässt sich die neue Aufgabe mit einer Vollzeitberufstätigkeit verbinden? Dort kürzer zu treten oder sich für eine gewisse Zeit freistellen zu lassen, das ermöglicht das Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Wie es sich für den persönlichen Fall nutzen lässt, dazu der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Um pflegende Familienmitglieder beruflich zu entlasten, gibt es verschiedene Formen der Freistellung. Dabei kommt es immer auf die persönlichen Umstände an, sagt Pflegeexpertin Verena Querling von der Verbraucherzentrale NRW.
Bei der Pflegezeit kann man sich tatsächlich vollständig freistellen lassen. Und zwar für 6 Monate.
Voraussetzung dafür ist, dass die zu pflegende Person bereits einen entsprechenden Pflegegrad hat. Falls nicht, etwa bei einer akuten Erkrankung wie einem Schlaganfall,
müssen Sie also schnell noch einen Pflegegrad beantragen. Der Gesetzgeber hat hier auch tatsächlich vorgesehen, dass die Begutachtung dann schneller passieren muss.
Möglich ist eine 6-monatige Freistellung. Nach der Pflegezeit haben MitarbeiterInnen einen Anspruch darauf, wieder in den Job zurückzukehren. Wer nicht komplett für 6 Monate aussteigen möchte, der kann, so Pflegeexpertin Querling, auch in eine Teilzeitstelle wechseln. Das nennt man dann Familienpflegezeit.
Innerhalb dieser Familienpflegezeit müssen Sie weiterhin mindestens 15 Stunden in der Woche arbeiten. Das heißt, Sie können auch auf 20 Stunden reduzieren und müssen nicht unbedingt diese 15 Stunden nehmen.
Dabei kommt es immer auf die persönlichen Lebensumstände an. Insofern gibt Verena Querling zu bedenken.
Sie können auch Pflegezeit und Familienpflegezeit miteinander kombinieren, aber die Gesamtdauer darf eben dann auch nicht 24 Monate überschreiten.
Schlaganfälle oder Unfälle sind nicht absehbar. Darum sieht das Gesetz auch die Möglichkeit einer kurzfristigen Arbeitsverhinderung eines Arbeitnehmers für eine Pflegesituation vor.
Und dafür können Sie 10 Tage von Ihrem Arbeitgeber freigestellt werden. Dabei handelt es sich sozusagen um eine besondere Art eines Sonderurlaubs.
Vorzulegen ist dem Arbeitgeber jedoch eine ärztliche Bescheinigung. Eine Bescheinigung über den dann eingetretenen Pflegegrad kann nachgereicht werden. Ist für solche Fälle eine Lohnfortzahlung vertraglich vorgesehen, läuft das Gehalt weiter. Aber wer aus dem Beruf für die pflegenahe Angehörige aussteigt oder kürzer tritt, der muss auch mit Einbußen rechnen. Darum sieht das Pflegeversicherungsgesetz für die Zeit der Freistellung ein Pflegeunterstützungsgeld vor, erläutert Verena Quer.
Und dieses Pflegeunterstützungsgeld beträgt höchstens 90% des ausgefallenen Nettoentgelts. Und das können Sie bei der Pflegekasse der pflegebedürftigen Person beantragen.
Im Pflegezeitgesetz ist zur Absicherung ein Kündigungsschutz verankert. Und zwar von der Ankündigung bis zum Ende der Pflege eines Angehörigen. Da bei einer kompletten Freistellung der Arbeitgeber kein Gehalt mehr zahlen muss, haben Pflegende das Recht auf ein zinsloses Darlehen vom Staat, das beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben auf Antrag gewährt wird.
Die Höhe dieses Darlehens richtet sich nach dem ausfallenden Lohn und wird monatlich in Raten ausgezahlt und deckt die Hälfte ihres entgangenen Nettogehalts.
Nach der Rückkehr in den bezahlten Job ist das Darlehen zurückzuzahlen.
Das war der Verbrauchertipp von Klaus Deuse. Wie detailliert müssen Bonitätsbewerter wie die Schufa offenlegen, wie ihre Bewertungen zustande kommen? In dieser Frage stärkt der Europäische Gerichtshof in Luxemburg jetzt Verbraucher. Der EuGH stellt nach einem Urteil in einer Mitteilung klar, die betroffene Person hat das Recht zu erfahren, wie sie die betreffende wie die sie betreffende Entscheidung zustande kam. Das Verfahren müsse so beschrieben werden, dass die betroffene Person nachvollziehen kann, welche ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der automatisierten Entscheidungsfindung auf welche Art verwendet wurden. Die sogenannten Bonitätsscores sind Wahrscheinlichkeitswerte, die das Zahlungsverhalten der Verbraucher prognostizieren sollen. Gleich geht es hier im Programm weiter mit den Informationen am Mittag und Dirk Oliver Heckmann. Ein Thema: Der amerikanische Präsident hat 25% Zölle für Waren aus der EU angekündigt.